Herzlich willkommen bei Freak Radio. Am Mikrofon begrüßt Sie Udo Seelhofer. Ja, die Berichterstattung über Minderheiten in den Medien ist heute unser Thema. Die ist ja immer wieder geprägt von Klischees und Vorurteilen. Und dabei stellt sich natürlich die Frage, wie man diese vermeiden kann. Darüber diskutieren wir heute mit unseren Gästen. Da ist zum einen einmal Alexandra Thule. Sie ist Redakteurin beim Magazin Das Biber. Grüß Gott, Frau Thule. Dann Klaus Reitan ist Mitherausgeber von barrierefreiemedien.at und war früher Chefredakteur von Die Furche, Österreich, Tiroler Tageszeitung etc. Grüß Gott, Herr Reitan.
Grüß Gott, guten Abend.
Dann haben wir hier Fabian Wingert von der homosexuellen Initiative HOSI. Sie sind dort auch Chefredakteur der Lambda-Nachrichten. Grüß Gott, Herr Wingert.
Danke für die Einladung, hallo.
Dann haben wir noch Maria Pernecker, Geschäftsführerin von Media Affairs.
Schönen guten Abend, ja. Danke für die Einladung.
Und last but not least den Autor und freien Journalisten Dietmar Krug, der später auch aus seinem neuen Buch Die Verwechslung lesen wird.
Grüß Gott. Guten Abend.
Ja, fangen wir mit Frau Pernecker an. Sie haben 2017 zwei Studien veröffentlicht, die zu diesem Thema sehr interessant sind. Und zwar das einmal jene über die Berichterstattung über Menschen mit Behinderung in den Medien und auch eine Studie zum Thema Frauenthemen in den Medien. Was sind denn die wichtigsten Erkenntnisse aus diesen beiden Studien?
Ja, ich beschreibe vielleicht ganz kurz, was wir so machen oder wie wir vorgehen. Wir sehen uns als Agentur an, welche Themen in Medien vorkommen, wie über bestimmte Themen berichtet wird und mit welcher Berichtsfunktionalität. Und da haben wir vor einigen Jahren begonnen, dass wir uns im Speziellen auch ansehen, welche Menschenbilder werden über Medien gezeichnet. Ich glaube, so ein gutes Beispiel ist diese Berichterstattung, die jeder und jede von uns kennt, wo es über Menschen mit Migrations- oder Fluchthintergrund geht. Da haben wir dann zum Teil Wortkreationen wie Invasion des Islam, die soziale Hängematte, wir haben Asyltourismus zum Beispiel. Also es sind allesamt Wortkreationen, die sehr wirkungsstark sind und die natürlich Stimmung machen in den Medien. Und genau um diese Stimmung, die Medien zum Teil machen können, über die Art, wie über bestimmte Menschen oder Gesellschaftsgruppen berichtet wird, das ist für uns interessant und spannend. Und diese beiden Studien, die Sie angesprochen haben, das ist zum einen eine Studie, die wir seit mittlerweile 6 Jahren machen, also wo wir sehr gut auch Entwicklungen zeigen können. Da geht es um die Sichtbarkeit von Frauen in den Medien und die Relevanz von frauenpolitischen Themen in den Medien. Wir haben das vor 6 Jahren begonnen, weil wir festgestellt haben, gut, rund um den Frauentag ist ein Riesenhype um frauenpolitische Themen und abseits davon ist eine große Ebbe. Wir haben dann festgestellt, gut, obwohl die Hälfte der Bevölkerung weiblich ist oder sogar etwas mehr als die Hälfte, schaut es in Medien genau gar nicht so aus. Ein zentrales Ergebnis unserer Untersuchung, das sich mittlerweile seit 6 Jahren wirklich auch verfestigt ist, wir haben in Medien zum Beispiel einen Männeranteil von 70% in den klassischen reichweitenstarken Medien. Und Frauen machen nur 30% der Berichterstattung aus. Das heißt, Frauen sind tendenziell unsichtbarer in den Medien. Nicht nur in der Sprache, sondern auch tatsächlich in der Sichtbarkeit. Auch in der Bildsprache werden Frauen komplett anders dargestellt als Männer. Also Frauen nehmen all jene Bereiche ein, überwiegend ja, wo es um Körper geht, wo es um Sexualität geht, wo es um Mutterschaft auch geht. Und Frauen sind sehr häufig einfach Gegenstand zum Präsentieren. Das heißt, Frauen kommen in Medien vor ohne Name, ohne Funktion, sondern einfach zum Präsentieren. Männer dagegen überwiegen in all jenen Kategorien oder in all jenen Bereichen, wo es um Macht, um Einfluss, um Politik geht. Also von Politik über Finanzen, über Justiz. Das sind Bereiche, die ganz klar von Männern dominiert werden. Jetzt kann man zum einen sagen, na gut, es ist auch in der Realität so, dass Wirtschaft zum Beispiel oder die Führungspositionen in der Wirtschaft tendenziell von Männern besetzt sind. In den Medien ist es so, dass das nochmal ganz andere Dimensionen einnimmt. Das Beispiel Wirtschaft ist in Medien zu 90% von Männern besetzt, obwohl in der Realität ein Drittel der Unternehmen von Frauen geführt wird und mittlerweile fast 45% der Startups von Frauen geführt werden. Das heißt, es gibt hier einfach eine Schieflage, wo es in gewisser Weise auch um Unsichtbarkeit der Frauen geht. Und die zweite Studie, da geht es um Menschen mit Behinderungen, wie die dargestellt werden, ob diese Art der Darstellung der UN-Behindertenrechtskonvention entspricht. Die UN-Behindertenrechtskonvention hat im Artikel 8 ganz klar festgelegt, dass Medien wichtig sind, wenn Inklusion gelingen soll. Weil Medien wichtige Sprachrohr sind, weil Medien Menschen mit Behinderung auch sichtbar machen. 10% der Bevölkerung, hat zumindest in Deutschland, ist so ein Richtwert, hat eine Behinderung. In den Medien sind diese Menschen de facto unsichtbar. Und dann geht es aber nicht nur darum, ob diese Menschen präsent sind. Das ist natürlich sehr wichtig. Es geht dann auch um die Art, wie Menschen mit Behinderung in Medien dargestellt werden. Und da fallen Medien sehr häufig in dieses Muster. Entweder man stellt die Menschen mit Behinderung als Opfer dar, die bemitleidenswert sind, die total arm sind und vernachlässigt und so weiter. Also wirklich in eine Opferrolle gedrängt werden. Und die zweite Art, wie man über Menschen mit Behinderung berichtet, ist eine Heldenstory, die daraus kreiert wird. Menschen, die trotz ihrer Behinderung ganz Großartiges schaffen. Beispielsweise ein einbeiniger Mann, der mit dem Rad die Welt umrundet. Oder ein blinder Extrembergsteiger. Das sind so diese Beispiele, die faszinieren natürlich. Auch die Leserschaft, sowas kommt gut an. Gleichzeitig ist es eine totale Einschränkung der Sichtweise. Und was wir auch feststellen bei Menschen mit Behinderungen, da geht es halt immer um die Behinderung oder so gut wie immer, nicht um den Menschen, obwohl die Behinderung nur ein Merkmal oder eine Eigenschaft dieses Menschen ist. Hier, glaube ich, sind Medien auch gefordert, dass sie zum einen die Gesellschaft abbilden, zum anderen auch bestimmte Menschengruppen jetzt nicht unbedingt stigmatisieren in der Art der Darstellung.
Ja, was wären denn die wichtigsten Schlussfolgerungen, die man aus diesen beiden Studien ziehen kann?
Zum einen, also beispielsweise die Berichterstattung über Frauen in Medien, wie die so aussieht. Es ist so, dass gerade im politischen Bereich sehr häufig diese Gender-Themen so kommuniziert werden, dass die extrem polarisieren. Das ist zum einen eigentlich ein Riesenproblem für die Frauenpolitik, die sich eigentlich mit anderen Themen auch positionieren möchte, wo aber immer wieder kaum geht es um ein Binnen-I oder kaum geht es um Töchter in die Hymne, diese Themen so stark polarisieren und medial auch aufwühlen, dass wirklich für andere Themen oft gar kein Platz ist. Wir haben uns angesehen, was in den letzten Jahren so diese Top-Themen waren und das sind allesamt Themen, die ganz stark polarisieren. Beispielsweise die Töchter in der Hymne. Vor 3 Jahren, wenn Sie sich erinnern können, dieser Shitstorm, der auf die damalige Frauenministerin Heinisch Hossek hereingebrochen ist, als sie Andreas Gabalier gerügt hat, warum er denn nicht die Töchter in der Hymne auch erwähnt und was daraus dann entstanden ist. Aber nicht gegen Andreas Gabalier, der sich nicht an die neue Hymne hält oder diese Hymne nicht singt, sondern es wurde so kommuniziert, als wäre das ein total hysterisches oder Thema, das komplett übertrieben ist. Das ist etwas, was sich eigentlich seit Jahren hält, gerade bei dieser Binnen-I-Debatte und braucht man jetzt wirklich die Töchter in der Hymne. Das finde ich interessant, dass sich doch sehr, sehr viele gegen die Töchter in der Hymne zum Beispiel so wehren. Kaum jemand abstreiten, dass es wirklich große Töchter in Österreich oder in anderen Ländern dieser Welt gibt und dass Frauen Großartiges leisten. Also warum sollen sie nicht auch erwähnt werden? Oder warum kann sich Sprache nicht auch entwickeln? Oder warum können gewisse Themen dann nicht mit der Zeit? Vielleicht war es früher so, dass wichtige Positionen nur Männer besetzt haben. Früher war es so, dass zum Beispiel nur Landeshauptmänner gegeben hat. Mittlerweile gibt es auch eine Landeshauptfrau, die sich auch als Landeshauptfrau ansprechen lassen will. Zu Recht natürlich.
Herr Reitern, es ist in den Medien immer wieder die Rede, dass dieser oder jener Mensch an einer Behinderung leidet oder an einer Krankheit leidet. An den Rollstuhl gefesselt ist so ein Ausdruck, der auch immer wieder vorkommt. Auf barrierefreiemedien.at geben Sie ja den Medienschaffenden Tipps, wieso diese Ausdrücke zu vermeiden sind. Was sind denn da die größten Herausforderungen, was Berichterstattung über Menschen mit Behinderung angeht?
Die größte Herausforderung in der Berichterstattung ist generell, rasch zu sein, Orientierung zu schaffen und wenn es um die Berichterstattung Menschen mit Behinderung geht, nicht in die, glaube ich, zutreffend, bei aller Unzulässigkeit von Verallgemeinerungen, aber zutreffend von Ihnen charakterisierten Klischees zu verfallen. Das ist die größte Herausforderung. Journalistinnen und Journalisten, Medien sind aufgefordert, Einordnung anzubieten, Zuordnung anzubieten. Das machen sie und dann greifen sie oftmals wirklich zu den einfachsten, den nahestliegenden Klischees. Es ist, man glaubt es kaum, ja. Der Befund der Frau Bernecker ist jetzt auch schon 2-3 Jahre alt und bestätigt sich immer wieder. Aber alleine das Klischee an den Rollstuhl gefesselt. Ja? Also es gibt jetzt eine, wird im ORF ausgestrahlt, sehr verdienstvolle Fernsehdokumentation Rocco's Adventures. Es geht um Menschen am Rande der Gesellschaft. Und da haben sich Kolleginnen und Kollegen aus Journalismus, Film, Funk, Fernsehen verdient gemacht, deren Leben, deren Alltag aufzuzeichnen, nachzuzeichnen, zu vermitteln. Qualitätsjournalismus sehr verdienstvoll. Der Kollege Joachim Riedl von der Wochenzeitung Die Zeit hat als erster die Geschichte, bringt das vor wenigen Tagen in der Zeit, Expeditionen in Reviere des Scheiterns und beschreibt eben diese Fernsehreportage über Menschen am Rande der Gesellschaft. Und die beginnt mit dem Satz, er ist schwer körperlich behindert und an den Rollstuhl gefesselt, doch der selbsternannte Dämonologe Thomas Kovacs besitzt Überzeugungskraft. Kann ich nur sagen, nach Jahren der Blattkritik, erster Satz, erster Fehler. Es geht so nicht. Und jetzt muss man wissen, ist Die Zeit sicher ein Qualitätstitel? War die Frau Christiane Link sicherlich für Die Zeit tätig? Ist die Kollegin Christiane Link zu denjenigen Menschen mit Behinderung zu zählen, die sehr konstruktiv, offensiv mit dem umgehen, das in die Wochenzeitung Die Zeit hineingetragen haben, die in Deutschland gegründet haben die Plattform leitmedien.de, wo wir uns auch ein bisschen Beispiele nehmen durften, Anleitungen für die in Österreich geschaffene UN-Behindertenrechtskonvention erfüllende Plattform barrierefreie-medien.at. Ja? Und ich habe mit die Zeitschrift Communicatio Socialis, ja, das ist eine Fachzeitschrift für Journalisten, Kommunikatorinnen etc. Die haben 2014 hatten die Titelseite mit dem falschen Klischee an den Rollstuhl gefesselt. Ja? Es ist unaustilgbar. Also die Herausforderung besteht darin, rasch richtig einzuordnen und nicht in die nahestliegenden Klischees zu tappen. Und das gelingt natürlich nur, würden wir in Österreich, wenn ich das noch dazu sagen darf, sozusagen im Versuch einer ersten Antwort auf Ihre Frage, der Mangel liegt bei uns darin, dass es keine strukturierte, gesetzlich verankerte, staatlich finanzierte Journalistinnen- und Journalistenausbildung gibt, wo man sich in Seminarräume hinsetzt und so wie es heute, wenn Sie einen Zertifikatskurs machen für Diversität, machen Sie im ersten Durchgang einmal ein Bewusstseinsmachen über Ihre eigenen Vorurteile und Haltungen, mit denen man überall hineingeht. Ja, und das gehört da auch den Journalistenkolleginnen, den einzelnen Kolleginnen, die schreiben, den einzelnen, die redigieren und denjenigen, die die Seiten abzeichnen und sagen, Achtung, Klischeefalle, ja.
Wenn Sie jetzt an diesen ersten Satz denken, welchen Rat würden Sie der Kollegin oder dem Kollegen, der das geschrieben hat, geben, so kannst du es besser machen?
Der erste Rat in der jeweiligen Situation, Redaktionen, Schreibtische sind Großküchen, Platte ist heiß, sagen, tritt einen Schritt zurück. Das ist fast eine eiserne Erfahrung. Es ist noch ein Erfahrungswert, für den gibt es wenig empirische Evidenz, aber viel anekdotische Evidenz aus allen Redaktionen. Tritt einen Schritt zurück. Sag es einer Kollegin. Geh noch kurz in die Kantine auf einen Kaffee und sag, schau du mal drüber. Ja, unbedingt. Weil dann gibt es einen zweiten, der sagt, geh halt bitte. Er kennt die Geschichte doch gar nicht. Er sagt, Entschuldigung, du fängst einfach mit einem banalen Klischee an. Ja, das ist das Erste. Das Zweite ist, dass sollte es das sozusagen manifest sein, also dass das nicht ein handwerklicher Fehler ist, sondern Ausdruck, sagen wir es einmal vorsichtig, mangelnder Ausbildung, dann würde ich sagen, bitte versuch die eigenen Klischees auch ein bisschen zu überprüfen, ja? Wie man an die jeweilige Weltwahrnehmung herangeht. Ja? Man hat immer einen Bezugsrahmen und wir wissen alle, und glaube ich, Ihr Sendungstitel gilt ja auch der Frage, Sprache ohne Respekt, Diskussion über Sinn und Unsinn politischer Korrektheit. Jegliche Ausdrucksweise ist erfahrungsgemäß Ausdruck einer Denkweise. Und die Worte zeigen den Rahmen, in dem man etwas hineinstellt.
Also es geht hier aber eigentlich auch sehr viel um Mut zur Selbstreflexion.
Ja, natürlich. Und ich kann nur aus Befassung machen, ich weiß da nicht mehr als andere, ich hatte nur Gelegenheit, mich mit dem einen oder anderen zu befassen. Die Menschen mit Behinderungen, wenn man versucht, ein bisschen differenzierter einzusteigen, wenn man sich die Monitoringberichte oder die Berichte des Monitoringsausschusses in Österreich anschaut, wenn man versucht, ein bisschen nicht nur Buchstaben, sondern auch Geist der UN-Behindertenrechtskonvention versucht aufzugreifen, ich nehme das nicht für mich in Anspruch, gell? Will ich nicht gesagt haben, aber wenn man es versucht, da einzusteigen, ja, dann kriegt man für diesen Ansatz, der ein politischer, philosophischer Ansatz ist, dass die Menschen behindert werden. Die sind nicht, es gibt unterschiedliche Fähigkeiten, Fertigkeiten und Ausgleichserfordernisse. Und das ist einfach eine andere Anschauung. Und in dem Moment, wo man diese andere Haltung, diese andere Annäherung, diese Attitude hat, natürlich ist es einfach immer, wenn einer vor jemandem schlecht Auto fährt, zu sagen, typisch Frau, Entschuldigung, haha. Ja? Natürlich stecken viele in dem drinnen. Aber das bedeutet eben auch Journalismus, weil da geht es um Wirklichkeitswahrnehmung und deren Wiedergabe, sich damit auseinanderzusetzen, was ist Konstruktion und welche Wiedergabe irgendeiner Beobachtung ist in Wahrheit eine Aussage über die Denkweise des Beobachters und nicht über das Beobachtete. Also um nur ein Beispiel, wenn ich noch machen darf. Ja. Aber Kolleginnen und Kollegen aus der Szene, wenn man so will, oder die sich befassen mit dieser Thematik, beklagen auch immer wieder, dass wird eine Straßenumfrage gemacht, wird Vox Pop eingeholt. Ja. Zum Beispiel, die Leute werden auf der Maria-Hilfer-Straße gefragt oder in Lienz, es gab eine Steuerreform, was sagen Sie dazu? Und käme hier eine Person, die sich eines Rollstuhls bedient, würde man die nie zur Steuerreform fragen, sondern zur Frage der Behinderung. Das ist genauso, wie die Frau Bernecker schildert. Ja? Die werden dann nicht mehr zu den eigentlichen Themen befragt, sondern werden automatisch darüber definiert. Halte ich für unzulässig, aber dafür gibt es auch sozusagen eine empirische Evidenz, dass das unzulässig ist. Aber es gibt auch Handreichungen, sich dem zu entziehen und es anders zu sehen, im skizzierten Sinne.
Es gibt ja auch negative Konnotationen, Thema Behinderung im normalen Sprachgebrauch. Zum Beispiel die Frage, bist du behindert oder so?
Spaß,
wenn einer irgendwas, ja. Was sagen Sie dazu?
Erachte ich für etwas, wovon ich mich nicht ausnehme, man macht ja so seine Erfahrungen nicht zuletzt mit sich selbst, für einen Ausdruck von Gedankenlosigkeit in der Wortwahl und im Sprachgebrauch. Das sollte eigentlich nicht passieren. Das dürfte einem nicht passieren oder einer, ja. Dass man sowas, Herrst, bist behindert, Alter, Spasti, spring schneller, eine mit dir in die U-Bahn. Das mag vielleicht Ausdruck sein einer Ungehaltenheit, einer situationsbedingten Emotionalität. Es ist bei uns relativ häufig, dass man eigentlich sich über Gemütserregungen austauscht und vorzugsweise über Argumentationen. Das ist nochmal ein Spezialkapitel. Aber solche Aussagen, so einen Wortgebrauch, glaube ich, aber da herrscht sicherlich ein Grundkonsens, der ist einfach unzulässig. Der ist einfach wirklich unzulässig. Aber es gibt noch viel anderes an geläufigem Wortgebrauch aus historischen Zeiten, der unkritisch übernommen wird und weiter.
Frau Thule, weil der Herr Reitern das gerade auch angesprochen hat, dass da die Menschen auf der Maria-Hilfer-Straße befragt werden. Bei fast jedem zweiten Thema, was Migration angeht, sehe ich in der ZIP zum Beispiel, dass der Redakteur mit dem Mikrofon in der Hand auf den Brunnenmarkt geht und dort eben Fragen stellt, was auch schon fast ein bisschen ein Klischee ist. Wenn Sie einen Bericht sehen über ein Migrationsthema oder ein Thema, das Migranten betrifft, welche Klischees ärgern Sie eigentlich am meisten?
Ja, also man muss sich mal anschauen, wie eben über Migranten berichtet wird, weil wir kennen ja alle die Headlines aus gewissen Boulevardzeitschriften, wenn es dann heißt, Serbenbande, rasender Tschetschene mit Stockfoto, das nichts damit zu tun hat und so. Und das sind schon dann immer so, dass der Migrationshintergrund dann immer dann aufkommt, wenn es irgendwie um Kriminelle geht oder um Straftäter oder so, das ist schon sehr oft so. Und das ist auch, wie die Frau Bernecker schon gesagt hat, dass einfach diese Aufmerksamkeit, die dann so eine Berichterstattung irgendwie erhascht, ist dann natürlich schon höher als die, wenn man das jetzt neutral machen würde.
Was halten Sie jetzt zum Beispiel von der Vorgabe vom Innenministerium, jetzt die Nationalität bei jedem Verbrechen dazu zu kommunizieren?
Naja, wenn das jetzt so ist, dass man jetzt auch sagt, dass es auch bei österreichischen Staatsbürgern ist, dann fände ich das okay. Aber es ist halt schon so, dass man öfters nur liest in dem Kontext, wenn es eben um Migranten geht.
Ein sehr zweischneidiges Thema. Diese Debatte, dass das Innenministerium sagt, na gut, es muss diese Nationalität jetzt genannt werden, das ist ja speziell auch bei diesen Verbrechen, wo es jetzt wirklich um Sexualverbrechen geht, wo es um Vergewaltigungen und so weiter geht. Und wo man wirklich hier zum Teil einschränkt, dass man das nur zu machen hat, wenn kein Naheverhältnis oder kein Verwandtschaftsverhältnis herrscht. Und das ist insofern hochproblematisch, weil wir aus der Forschung und aus der ganzen Statistik wissen, dass die allermeisten Gewaltdelikte in der Familie oder sexuelle Übergriffe oder Gewalt an Frauen in den eigenen vier Wänden passieren und nicht auf der Straße. Das heißt, man blendet hier ganz bewusst die häusliche Gewalt aus, um mit einem Thema, das sich gut vermarkten lässt, ich sage es jetzt wirklich so, um mit diesem eine gewisse Linie zu verfolgen. Und was Sie vorhin gesagt haben mit der Kriminalität, wir haben auch hier eine Studie gemacht und uns angesehen, wie Jugendliche und Kinder mit Migrations- und Fluchthintergrund in Medien dargestellt werden. Und da war die allerhäufigste Kategorie Kriminalität. Das heißt, dieses Bild, das gezeichnet wird in Medien, ist, wenn das ein Flüchtling ist, dann ist er ein Vergewaltiger oder er raubt uns aus oder irgendwas in diese Richtung. Was komplett ausgeblendet wird, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das alles nicht stimmt, dass es nicht Jugendliche gibt mit Fluchthintergrund, die kriminell sind. Aber was ich sagen möchte, was ist mit all jenen, die das nicht machen und die nicht kriminell sind? Es entsteht so ein verzerrtes Bild der Realität und das sehe ich problematisch. Da bin ich ganz bei Ihnen. Ja.
Absolut d'accord. Es gibt empirische Evidenz, dass insbesondere Boulevardmedien die Wirklichkeit auch unter dem Gesichtspunkt der Kriminalität nicht verhältnismäßig, sondern unverhältnismäßig abbilden. Es sind in der Kronenzeitung wesentlich mehr Delikte berichtet, als an der Summe der Ereignisse in Österreich täglich vor sich geht. Und Qualitätstitel haben hier ganz klar eine andere Gewichtung. Und im Handbuch Politisches System Österreich, Teil Massenmedien, Fritz Blasser, ist nachzulesen, empirische Studie, 2000er Sample, Leserinnen und Leser, Kronenzeitung, haben vor Kriminalität signifikant mehr Angst als Leser von Qualitäts- oder Regionaltiteln aller Salzburger Nachrichten. Das ist noch keine Kausalität, das sage ich auch nicht. Ja, das wird auch in diesem Beitrag, der wissenschaftlich basiert ist, nicht behauptet. Aber es ist jedenfalls eine Korrelation. Und das ist ganz klar, man muss es so nennen, bei manchen Boulevardmedien, man muss es ja immer konkret machen, einfach bei manchen Boulevardmedien der Fall. Das wird unverhältnismäßig stark dargestellt.
Frau Dulle, wie könnte man denn die Berichterstattung, die Migrationsthemen allgemein betreffen, eben verbessern?
Also ich bin Redakteurin beim Biber-Magazin. Bei uns ist es so, dass jeder aus unserer Redaktion Migrationshintergrund hat. Und wir haben quasi so diese Devise so, es wird nicht über Migranten berichtet, sondern Migranten bestimmen selber, wie über sie berichtet wird. Und ich finde, das kann sich jetzt auf alle, also die hier repräsentiert sind, wir spiegeln das zum Beispiel auch Menschen mit Behinderung, sagen so, das darf man sagen und das nicht. So wollen wir, so soll über uns berichtet werden. Ich meine, Migranten sind in Österreich jetzt keine Randgruppe mehr oder wir haben 2018 und ich denke mir, dass, wenn man jetzt einfach mehr schaut, so gut, wir machen wir das jetzt gemeinsam, dann kommen wir alle viel mehr weiter.
Rufen da eigentlich die Journalisten auch in der Biber-Redaktion an und fragen mal nach, was sie tun können?
Naja, dann werden wir halt angerufen und gefragt, so, wir brauchen jetzt jemanden, der, ich weiß nicht, jemanden mit Kopftuch für irgendeine Berichterstattung oder sowas. Und dann sagen wir, ja gut, aber worum geht es genau? Ja, aber also es ist schon, man merkt schon, dass man immer so Extreme haben will und dann wollen sie halt herausholen, so, oh, da finden wir sicher jemanden, der jetzt etwas sagt, womit man irgendwie wieder Aufmerksamkeit kriegen kann.
Herr Wingert, ich habe in einem Kommentar von Martin Leidenfrost, Tageszeitung Die Presse, mit der Überschrift Homo-Ehe als Charakterprobe für Schwarze wie für Blaue folgende, neben anderen fragwürdigen Formulierungen, eben folgende gefunden. So. Die Filmindustrie und Medien massieren uns mit homosexuellen Rührdramen. Die Privilegierung einer im Westen wohlsituierten Minderheit wird als Ehe für alle verkauft. Andersdenkende werden an Schandpfähle gebunden. Und aus einer lustigen Travestie ist eine todernste Staatsdoktrin geworden. Wenn Sie so etwas im 21. Jahrhundert lesen, was denken Sie da? Wie gehen Sie da damit um?
Zunächst mal sind das drei große Fragen zu einem sehr kontrovers diskutierten Beitrag. Ich werde mit der letzten Teilfrage beginnen. Wir haben vorher schon so wunderbar gehört, dass jede Art von Journalismus schon irgendwie den Anspruch haben sollte, nicht direkt in irgendwelche Klischees zu verschaffen und einer breiteren Leserschaft, Leserinnenschaft Orientierung zu schaffen. Die Frage ist, welche? Ich unterstelle diesem Kommentar, dass es nicht seine Absicht war, in irgendeiner Art und Weise eine sachliche Darstellung der Faktenlage zu präsentieren und es schon überhaupt gar kein Anliegen gab, mit uns, also bei uns spreche ich jetzt nicht nur von Lesben und Schwulen, sondern auch transsexuellen, intersexuellen und queeren Menschen, in irgendeine Art von Dialog zu treten. Was ich persönlich darüber denke, ist in dem Fall vollkommen irrelevant, weil man sich da sofort in eine Art und Weise der Rechtfertigungsposition begeben würde, die überhaupt nicht angemessen wäre. Das heißt, das Einzige, was man machen kann oder damit umgehen kann, um auf den dritten Teil einzugehen, ist weiterhin Aufklärungsarbeit zu betreiben, ja, und überhaupt erst einmal diese Rhetorik, die in dem Statement betrieben wird. Also diese homosexuellen Rührdramen, da fängt es schon einmal an mit einer Unterstellung. Also wo hat er das denn überhaupt her? Ja, also es gibt genauso viele Gegenbeispiele jetzt in Filmen, in Beiträgen, in Porträts, ja, die überhaupt nichts mit Rührdramen zu tun haben, die tatsächlich prekäre und schlimme Lebensverhältnisse von Menschen dieser sexuellen Orientierung oder Identität zeigen. Woran man sich am meisten reiben kann, ist sicher zu sagen, die Ehe für alle sei eine lustige Travestie. Also zum Ersten ist die Ehe als Rechtskonstitut ein Grundrecht. Die Beanspruchung dessen als Travestie zu bezeichnen, bedeutet ja nicht nur, dass wir unter uns unterstellt wird, also den bösen, in Anführungszeichen, homosexuellen Menschen, wir würden dieses Rechtskonstitut in die Lächerlichkeit ziehen, beziehungsweise im Sinne einer literaturwissenschaftlichen Travestie in ihr Gegenteil verkehren, sondern es hat ja auch was damit zu tun, als würden wir damit eine komplette Weltordnung sprengen. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Das ist jahrzehntelange aktivistische, gesellschaftspolitische Arbeit von Menschen, die sich dafür eingesetzt haben, dass homosexuelle Menschen im Fall der Ehe dieselben Rechte oder Rechtsgrundlagen wie alle anderen Menschen nicht mehr und nicht weniger bekommen. Und das führt mich zu meinem letzten Punkt, dieser wohlsituierten Minderheit. Als ob homosexuelle Menschen und alle ihre Verbündeten wahnsinnig tolle Jobs hätten, unglaublich große Einkommen hätten etc. Das ist nicht der Fall. Eine sexuelle Orientierung oder Identität ist ein Faktum, das sich durch alle Gesellschaftsschichten durchzieht. Ja, also das heißt, und für all diejenigen tritt natürlich auch ein Verein wie die HOSI oder die HOSI Wien oder die Bundesländerorganisationen ein. Diese Unterstellung, ja, wir wollen irgendwie andere Menschen dadurch schwul oder lesbisch machen, ja, nur weil es jetzt die Ehe für alle gäbe, ist auch eine absolute, entschuldigen Sie die Formulierung, Idiotie. Ja, weil zu sagen, wir biederten da uns an irgendeine Normalität an welche denn? Wenn wir sagen, die Ehe ist ein Rechtskonstitut, ja, dass wir gerne die homosexuellen Menschen so hätten wie alle heterosexuellen Menschen auch, ist das nicht mehr, wie ich sagte, und nicht weniger. Das heißt, die Normalität für diesen Kommentator ist eine, in welcher homosexuelle Menschen unterdrückt und verfolgt werden. Das ist nämlich das, was seine Rhetorik antizipiert bzw. voraussetzt.
Was würden Sie denn Martin Leidenfrost sagen, wenn er heute hier sitzen würde?
Ich würde ihn wahrscheinlich höflich grüßen und ansonsten würde ich überhaupt nicht weiter auf diese Worte eingehen. Weil diese Worte sind als reine Provokation gedacht, beziehungsweise, ich unterstelle das jetzt einfach mal, Stimmenfang bei Leserinnen und Lesern. Ja, weil die Ehe für alle, dieser Kommentar kam vollkommen aus dem Nichts heraus. Ja, es gab an diesem Tag, als er veröffentlicht wurde, keine relevante politische Entscheidung, Sitzung, keinen Ausschuss, der das gerechtfertigt hätte. Es ging in diesem Kommentar darum, einfach durch widerwärtige Klischees zu begründen oder darzustellen, warum die Ehe für alle, also die bösen Lesben und Schwulen überspitzt da gesagt, jetzt auch noch an irgendeiner potenziellen Regierungskrise der aktuellen schwarz-blauen Regierung schuld sein könnten, die sich mit Verlaub wirklich einen Teufel um uns schert, um alle Vereine, die irgendwas mit Menschenrechten zu tun haben.
Wie könnte man denn die Berichterstattung da, was diese Themen eben angeht, verbessern aus Ihrer Sicht?
Erstens, man muss Menschen selber die Möglichkeit geben, zu entscheiden, wie sie sich darstellen wollen bzw. dargestellt werden wollen. Und zweitens ist schon eine spezifische Fokussierung wichtig. Ja, wir hatten vorher das Thema Gender-Schreibweise, das sicher sehr relevant ist, auch für uns sehr relevant ist, aber sich natürlich nicht vor anderen wesentlich tiefliegenderen Thematiken vorstellen sollte.
Das war für heute Freak Radio. Teil 2 unserer anregenden Diskussion hören Sie am 20.11.2018 um 20.30 Uhr auf diesem Kanal oder in Kürze auch auf unserem brandneuen YouTube-Channel. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal, sagt Udo Seelhofer.